Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfer-Noske. Luftbäder auf Luxushotelterrassen, Tuberkulose und ein weltentrücktes Tischgespräch. Thomas Mann hat mit seinem Zauberberg, dem Schweizer Kurort Davos, ein literarisches Denkmal gesetzt. 100 Jahre nach dem Erscheinen des Romans wollen wir uns heute auf eine Spurensuche vor Ort machen. Zunächst aber ins romantische Rheintal. Direkt am Rhein liegt nämlich das Arp-Museum im Bahnhof Rolandseck, da, wo sich der Strom immer wieder durch Hügel schlängelt, vorbei an Felsen, Burgen und Ruinen. Gleichzeitig ist das Museum nur wenige Kilometer entfernt von der Mündung der Ahr, ein Flüsschen, das inzwischen zu einem Sinnbild wurde für die zerstörerische Kraft von Wasser. Es liegt also im wahrsten Sinne des Wortes nahe, dass sich das Museum jetzt in einer neuen Ausstellung mit dem Element des Wassers beschäftigt. Das Wasser als Motiv in der Kunst von 1600 bis heute, aber nicht nur. Anja Reinhardt berichtet über die Schau im Fluss.
Das verheerende Hochwasser im Süden und Osten Spaniens Ende Oktober erinnerte in Deutschland viele Menschen an die reißende Flut im Ahrtal von 2021. Das Wasser stieg damals so schnell, dass seine zerstörerische Kraft mehr als 130 Menschen das Leben kostete. Auch das ist Teil der Ausstellung im Fluss. Ein kleiner, goldener Barockengel aus dem Museum der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler zeugt davon. So groß wie zwei Hände steht er in einer Vitrine, als wäre nie etwas gewesen. Als man ihn im Schlamm nach der Flut fand, war er schwer beschädigt.
Völlig verschimmelt, zwei Wochen lang im Wasser gelegen, dieser kleine Barockengel aus dem 18. Jahrhundert. Und man hat ihn wieder rekonstruiert mit unseren Spendengeldern bundesweit,
erklärt Kuratorin Susanne Blöcker.
Damit man aber sieht, wie er so geworden ist, wieder so schön, gehen wir hier in dieser Präsentation an den Anfang zurück. 2021. Beide Flügel waren abgebrochen, die Farbe war abgeplatzt.
Die zerstörerische Kraft des Wassers, seine Urgewalt, zeigt das erste Kapitel der dreiteiligen Schau, die mit wenigen Ausnahmen Werke aus der Sammlung Gustav Rau zeigt, die der 2002 verstorbene Kinderarzt der Kinderhilfsorganisation UNICEF vermachte. Ein wunderbares, taschenbuchgroßes Gemälde setzt den Neuanfang nach der Sintflut, die alles verschlungen hat, was nicht an Bord der Arche Noah war, in Szene. Als die Natur sich wieder beruhigt, dankt Noah Gott mit einem Brandopfer. Der Nürnberger Barockmaler Johann König malte auf einer Kupferplatte, was den Farben eine besondere Leuchtkraft verlieh. Das Göttliche ist hier noch ganz allgegenwärtig, bis im 18. Jahrhundert Natur und Gott verschmelzen und in der Neuzeit die höhere Ordnung ganz abhanden kommt.
In der Antike war das teilweise schon so und später dann in der Romantik kommt das, oder in der Frühromantik eigentlich schon, kommt das richtig wieder zum Tragen, bis es ganz verschwindet, bis man sich nur noch auf einen kurzen Moment konzentriert, so wie Proust auch, um die Zeit festzuhalten, weil die Schnelllebigkeit der Zeit im 19. Jahrhundert erforderte es, sich nicht mehr auf das große Panorama zu konzentrieren. Die Künstler jeder Fasson hatten das Bedürfnis, wenigstens diesen einen Moment zu halten.
So ein Moment kann auch ein Tag am Strand sein, wie ihn der französische Maler Raoul Dufy 1906 festgehalten hat. In plakativen Farben und mit schnellem Pinselstrich malt er unscharfe Figuren, die sich an der Promenade amüsieren. Das Wasser, so erzählt es das zweite Kapitel mit der Überschrift Seesucht, wird im bürgerlichen Zeitalter zum Freizeitort, nachdem es ab dem 16. Jahrhundert zur wichtigsten Infrastruktur für den globalen Handel geworden war. Meere und Flüsse entwickeln sich zu Zonen des kolonialen Kapitalismus, aber auch der individuellen Entfaltung. Bebildert im Arp-Museum mit holländischen Seestücken. Susanne Blöcker.
Also wenn man sich so diese Gemälde hier aus dem 17. Jahrhundert anschaut, da hätte man sich das nie vorstellen können in dieser Zeit, dass man einen Urlaub am Wasser macht. Man nutzte das Wasser, man fischte im Wasser, man setzte sich ins Boot oder ins Segelschiff. Aber seit dem 18. Jahrhundert erkennt die Medizin die gesundheitsfördernde Wirkung der Seeluft und es werden Seebäder am Atlantik gebaut.
In einem Museum, das direkt am Rhein liegt, muss sich ein Raum auch mit dem Fluss in der Malerei beschäftigen. Hier hängt der durchaus berühmte Fischer mit Netz des französischen Malers Frédéric Bazzi, ein Männerakt in Rückenansicht, unverschämt erotisch und deswegen 1869 ein handfester Skandal. Dagegen wirkt der eigentliche Höhepunkt der Schau auf den ersten Blick unscheinbar. Eines von insgesamt drei hier gezeigten Gemälden Claude Monets heißt Hochwasser. Es zeigt eine überschwemmte, sturmumtoste und menschenleere Landschaft mit kahlen Bäumen im strömenden Regen. Es gibt eigentlich nur drei Farben, schwarz, weiß und graublau. Claude Monet, der durch die Reduzierung auf die immer gleichen Seerosenbilder von der Postkartenindustrie hemmungslos verkitscht wurde, ist hier als tieftrauriger Expressionist zu sehen. Alleine deswegen lohnt sich ein Besuch.
Im Fluss, eine Geschichte über das Wasser, so heißt die neue Ausstellung im Artmuseum Rolandseck in Remagen. Anja Reinhardt berichtete. Die großen Filmfestivals haben oft Trophäen, die auf ihren Austragungsort schließen lassen. So verleiht Berlin den Goldenen Bären, Cannes die Goldene Palme, Venedig den Goldenen Löwen und San Sebastian die Goldene Muschel. Was könnte also die Trophäe sein, die man beim Internationalen Filmfestival in Kairo gewinnen kann? Richtig, die Goldene Pyramide. Im vergangenen Jahr wurde dieses älteste internationale Filmfestival der arabischen Welt abgesagt, aus Solidarität mit dem palästinensischen Volk, wie es hieß. Der Krieg in Nahost hatte gerade begonnen, zwar ist der doch noch längst nicht zu Ende, trotzdem findet das Filmfestival von Kairo diesmal wieder statt und widmet sich dem Thema Nahost sogar als Schwerpunkt, wenn auch einseitig. Unser Filmkritiker Wolfgang Martin Harmdorf war dort.
Der 62-jährige Regisseur Rashid Mashawari ist einer der charismatischsten Vertreter des palästinensischen Films.
Before 7 October we have life, we have normal life.
Was man in meinem Film und den anderen sieht, ist, dass unsere Probleme nicht erst mit dem 7. Oktober angefangen haben. In diesen Filmen siehst du die Checkpoints, du siehst die Mauer. Und du siehst, wie die Menschen irgendwie ihr Leben bewältigen, in Jerusalem oder in den Flüchtlingscamps.
In Jerusalem, in refugee camps.
Sein neunter Spielfilm Passing Dreams, Vergängliche Träume, eröffnete das Filmfestival in Kairo. Ein Roadmovie aus einer Region mit unsicheren Straßen. Von der Westbank über Ost-Jerusalem bis nach Haifa und wieder zurück, auf der Suche nach einer entflogenen Brieftaube. Der Palästina-Konflikt war inhaltlicher Schwerpunkt in Kairo. Für den bekannten ägyptischen Schauspieler und Festivaldirektor Hussein Fahmy ist das ein notwendiges politisches Bekenntnis.
Das ist unser besonderes Anliegen, unsere dringende Frage, über die wir reden müssen, die wir darstellen müssen. So wie die europäischen Festivals sich das Recht nehmen, das Ukraine-Problem öffentlich auf Filmfestivals zu diskutieren, habe ich doch auch das Recht, das Palästina-Problem auf einem arabischen oder ägyptischen Filmfestival zur Sprache zu bringen.
Viele der palästinensischen und pro-palästinensischen Dokumentarfilme gehen unter die Haut. Sie zeigen aus der betroffenen Perspektive Krieg, Zerstörung und Flucht und die Vernichtung der Lebensgrundlagen im Gazastreifen. Dabei wird das Massaker der Hamas am 7. Oktober im Narrativ der Filme nicht berücksichtigt. Der Krieg wird als letzte Konsequenz der israelischen Besatzung gesehen. In diesem Kontext sind Zwischentöne selten, wie etwa in dem palästinensisch-französischen Dokumentarfilm Holiday in Palestine. Regisseur Maxime Lindon begleitet einen palästinensischen Freund, der mittlerweile französischer Staatsbürger geworden ist, beim Besuch seiner Familie in der Westbank. Es geht um unterschiedliche Perspektiven der Heimkehrenden und der Heimgebliebenen. Es geht aber auch darum, wie die politische Revolte in Resignation übergeht, wenn die Aktivisten älter werden. Maxime Lindon ist selbst von väterlicher Seite her in einer jüdischen, pro-israelischen Familie aufgewachsen.
I also made the film in the treatment.
Schon von der Erzählstruktur her habe ich den Film sehr subtil angelegt, damit er so viele Menschen wie möglich ansprechen kann. Also auch die Zuschauer, die vielleicht eine ganz andere Meinung über den Konflikt haben oder Vorurteile, die man abbauen kann.
To be deconstructed as well.
Vom Engagement für Palästina einmal abgesehen, ist der arabische Film in Kairo wenig politisch. Zwischen den Zeilen geht es um Migration, um Armut, um hohe Lebenshaltungskosten oder um den bröckelnden Wohlstand der Mittelschicht. Explizite politische Statements sind innerhalb der autoritären Regime, die auf die kurze Revolte des arabischen Frühlings folgten oder geblieben sind, gefährlich. Die Zensur beobachtet die Filmproduktion mit Argusaugen. Auch in Ägypten, wie Festivaldirektor Hussein Fahmy einräumt.
Wir haben Zensur. Es ist nicht so, dass wir keine Zensur hätten. Schon als Filmstudent war ich dagegen, denn nur der Filmemacher selbst darf sein Werk zensieren, sonst niemand.
Aber immer wieder gibt es auch Projekte, die dem Fokus der Zensur irgendwie entgehen. Etwa der sehr mutige und sehr persönliche Dokumentarfilm Abu Sabal 89. Der Titel bezieht sich auf das Abu Sabal-Gefängnis für Schwerverbrecher und politische Gefangene. Regisseur Bassam Murtada erzählt von der Haft und der Folterung seines Vaters, eines linken Menschenrechtsaktivisten Ende der 80er Jahre. Er erzählt, wie seine Familie nach seiner Freilassung zerbrochen ist und wie sich die Gesellschaft parallel zur Trennung der Eltern entwickelte, wie politisches Engagement und Repression die ägyptische Gesellschaft geprägt haben.
Es ist ein Porträt meiner Generation, das die Frage stellt, wie können wir mit den Niederlagen umgehen und mit dem Schmerz? Und wie können wir ins Gespräch mit den älteren Generationen kommen, die Ähnliches erlebt haben?
Das Filmfestival von Kairo geht übermorgen zu Ende mit der Verleihung der Goldenen Pyramide. Das war ein Beitrag von Wolfgang Martin Hamdorf. Sie haben sie alle, egal ob Heinrich Mann, Bert Brecht, Hans Eisler, Hans Scharoun, ob Schriftsteller, Komponist, Architekt, ihre Nachlässe, die liegen alle im Archiv der Akademie der Künste in Berlin, dem bedeutendsten interdisziplinären Archiv zur Kunst und Kultur der Moderne im deutschsprachigen Raum. Ein Juwel der Sammlung ist der Nobelpreis von Imre Kertész. Jetzt wird das Archiv um einen bedeutenden Vorlass reicher. Ursula Krechel übergibt ihre Dokumente heute Abend der Akademie.
Ich habe erst angefangen, viel zu sammeln aus Notwendigkeit, als ich die großen Romane schrieb, an denen ich viele Jahre geschrieben habe, wo ich natürlich sehr, sehr viel Material brauchte und über viele Jahre auch behalten musste. Das heißt eben sehr viele Exzerpte, für die ich auch eine Ordnung finden musste, wie ich dann wieder mit 2, 3 Griffen wiederfinde. Und seit der Zeit hat sich das verstärkt und so ist aus den letzten 20 Jahren also sehr viel mehr da als die ersten 30 Jahre.
Eine Schriftstellerin, die mit Romanen über Nationalsozialismus und Nachkriegszeit bekannt wurde. Zwar hat sie auch Gedichte geschrieben, Essays, Theaterstücke und Hörspiele, aber ist es vor allem die Beschäftigung von Ursula Krechel mit der deutschen Vergangenheit, die ihren Vorlass jetzt so wertvoll macht? Das habe ich Gabriele Radeke gefragt, die Leiterin des Literaturarchivs.
Die Übernahme des Vorlasses von Ursula Krechel ist für uns sehr wichtig, weil sie tatsächlich mit ihrem Werk unverzichtbare Erinnerungsarbeit leistet. Sie ist Mitglied in unserer Akademie der Künste und zählt zu den wichtigsten kritischen Stimmen der Autorinnen und Autoren in unserer Gegenwart. Ihr Werk ist aber auch sehr breit aufgestellt. Sie hat ja nicht nur die deutsche Erinnerungsarbeit, woran sie geschrieben hat. Ihr neuer Roman spielt in der heutigen Zeit. Sie hat aber sich auch mit anderen Problemen beschäftigt und legt immer ihre Finger in die Wunden und greift tabuisierte Themen auf, zum Beispiel Antisemitismus in der alten Bundesrepublik oder auch Umgang mit Sinti und Roma. Und somit ist sie zu einem ganz wichtigen literarisch-ästhetischen Sprachrohr geworden.
Die Eröffnung des Ursula-Krechel-Archivs steht heute Abend unter dem Motto: Aber wer wurde ermordet und wer tötete? Das könnte ja jetzt auch über dem Archiv eines Krimi-Autors stehen. Warum dieser Titel?
Gewalt ist ein zentrales Thema in ihrem literarischen Werk und vor allen Dingen auch in ihrem neuen Roman, Sehr geehrte Frau Ministerin, der erst im Januar erscheinen wird. Es geht darum, um Gewalt von Frauen an Frauen. Es geht um Täter- und Opferrollen. Und wir werden heute Abend diesen Roman vorstellen. Ursula Krechel wird daraus lesen, aber wir werden eben auch aus ihrem Archiv einiges präsentieren. Diese Gewaltthemen, zum Beispiel sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche, spielen zentrale Rollen in diesem Roman. Die hat unglaublich viele Materialsammlungen hinterlassen und da kann man Einblicke gewinnen, inwieweit diese zeitgenössischen Ereignisse auch eine Rolle spielen für die erzählte Welt in ihren Romanen.
Zu Ihrem Vorlass gehört ja auch eine umfangreiche Korrespondenz mit anderen bekannten Autorinnen und Autoren, Friederike Mayröcker, Hertha Müller, Hans-Magnus Enzensberger. Erwarten Sie denn da besondere Entdeckungen?
Die Korrespondenz zeigt, in welchem Netzwerk Ursula Krechel gewesen ist und noch nach wie vor ist. Und sicherlich wird man ästhetische und auch politische und vor allen Dingen, was ihr Engagement im Literaturbetrieb angeht, einige neue Entdeckungen machen können.
Nun haben Sie ja besonders großes Glück. Ursula Krechel hat Ihnen die Dokumente zu Lebzeiten überlassen. Ruft man da schon mal an und fragt, welche Korrespondenz zum Beispiel jetzt besonders ertragreich sein könnte für die Forschung?
Also mit der Korrespondenz ist es so eine Sache. Es ist ja nicht so, dass hier nur Rechte von Ursula Krechel betroffen sind, sondern auch Rechte von anderen Personen. Frau Krechel ist, was ihr literarisches Werk angeht, sehr großzügig. Das ist also für die Forschung auch zur Verfügung gestellt. Und wie gesagt, bei den privaten Dokumenten, Briefen, Tagebüchern, Notizbüchern, da wäre im Einzelfall von ihr zu prüfen, ob das freigegeben werden kann oder nicht.
Zum Schluss nochmal die Frage, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Wie viele Kisten haben Sie da jetzt von Ursula Krechel bekommen?
Ihr Archiv umfasst im Moment 20 laufende Meter, also wenn ich unseren Archivsprech übernehme. Das sind übersetzt etwa 180 Archivkästen. Das bedeutet aber nicht, dass das Archiv abgeschlossen ist. Sie schreibt ja weiter und übergibt uns auch hin und wieder neue Manuskripte oder auch neue Schreibhefte, in denen sie eben auch ein bisschen Tagebuch führt, in denen auch erste Entwürfe enthalten sind. Also das ist ein mittelgroßes bis großes Archiv und das braucht auch dann seine Zeit, bis es wirklich auch erschlossen worden ist und für die Öffentlichkeit in Gänze zugänglich gemacht wird. Aber die Zusammenarbeit mit der Autorin ist eine große Freude für uns. Die kann uns dann auch unterstützen bei der Erschließungsarbeit. Wenn sie uns Fotos übergibt, sind nicht alle Personen zu identifizieren und die kann uns dabei unterstützen. Wenn Briefe nicht datiert sind oder auch andere Aufzeichnungen nicht datiert sind, kann sie da auch bei der Datierungsfrage unterstützen. Also insofern ist das was ganz Besonderes, wenn Ursula Krechel uns ihr Archiv schon zu Lebzeiten übergibt und wir dann auch mit ihr wirklich eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten können.
An der Berliner Akademie der Künste wird heute Abend das Ursula Krechel-Archiv eröffnet. Das war ein Gespräch mit der Leiterin des Literaturarchivs, Gabriele Radeke. Ein sehr dickes Buch beschäftigt heute die Feuilletons der großen Zeitungen. Thomas Manns Zauberberg. Heute vor 100 Jahren soll es erschienen sein, obwohl der Verlag in den Archiven auch den 28.11. als Datum gefunden hat. Aber sei es drum. Er gilt als der große europäische Roman des 20. Jahrhunderts und handelt von einem jungen Ingenieur, der vor dem Ersten Weltkrieg in der abgeschlossenen Welt eines Sanatoriums im Hochgebirge ist und auf Personen trifft, die ihn mit Politik und Philosophie konfrontieren, mit Liebe, aber auch mit Krankheit und Tod. Angeregt wurde Thomas Mann durch seine Erlebnisse in einem Sanatorium von Davos, in dem er seine lungenkranke Ehefrau besuchte. Doch wo genau ist eigentlich der titelgebende Zauberberg? Katrin Hondl hat sich auf Spurensuche begeben.
Davos ist zur Zeit, wir sind jetzt im November, ist da also ziemlich wenig los.
Erzählt Lokalhistoriker Klaus Bergamin. 86 Jahre alt ist er, die Bergbahn ist außer Betrieb, also fahren wir mit dem Taxi durch den Wald auf den Zauberberg zum Berghotel Schatzalp, dem ehemaligen Luxussanatorium.
Das war der Weg, da wurden die Toten wurden dann mit dem Schlitten im Winter hier herunter transportiert nach Davos ins Krematorium.
Von den Leichen, die von der Schatzalp auf dem Schlitten ins Tal sausen, erfährt gleich nach seiner Ankunft in Davos auch der junge Hans Castorp in Thomas Manns Roman. Eigentlich will er nur 3 Wochen bleiben, um seinen lungenkranken Cousin zu besuchen. Aber dann bleibt Thomas Manns Protagonist 7 Jahre im internationalen Sanatorium Berghof, der fiktiven Lungenheilanstalt des Romans Der Zauberberg. Das Belle Epoque Hotel Schatzalp oberhalb von Davos ist schon seit 1954 kein Sanatorium mehr. Spätestens beim Betreten des wunderbar originalgetreu restaurierten Speisesaals aber ist klar, hier könnte die erotische Madame Schuscha, in die Hans Castorp so verliebt war, ihre türenschlagenden Romanauftritte gehabt haben. Als Thomas Mann 1912 nach Davos kam, gab es dort an die 40 Lungenheilanstalten und also viele potenzielle Vorbilder für das Sanatorium im Roman. Doch die Indizienlage für sein Haus sei nicht schlecht, meint Schatzalp-Hoteldirektor Paolo Bernardo.
Es gibt einfach Anzeichen dafür, ob es hier war oder woanders, steht im Raum und das wollen wir auch nicht bezweifeln, dass es woanders hätte sein können, oder?
Ja. Ich vermute, es ist eher im Waldsanatorium gewesen, vermute ich. Aber niemand weiß es,
sagt der Lokalhistoriker Klaus Bergamin. Im Waldsanatorium verbrachte damals Thomas Manns Ehefrau Katja mehrere Monate, um ein als Tuberkulose diagnostiziertes Lungenleiden auszukurieren. Bevor es Antibiotika gab, galt die besondere Höhenluft von Davos als einzige Hoffnung für Tuberkulosekranke. Im Schatzalphotel stehen noch heute die Liegen, auf denen die Sanatoriumsgäste im Roman wie im echten Leben stundenlang draußen herumlagen.
Das ist genau diese Rattanliegen. Und da hat einem der Rücken auch nach stundenlangem Liegen nicht wehgetan. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich war selber als Patient, als 16-Jähriger, war ich auch während 11 Monaten auf solchen Liegen, aber nicht in diesem Sanatorium, das wäre viel zu teuer gewesen. Ich war unten in einem Volkssanatorium.
Luxussanatorien wie die Schatzalp aber machten das Bergdorf Davos reich. Als Thomas Mann während seines Besuchs bei Katja Husten bekam, empfahl man auch ihm eine 6-monatige Tuberkulosekur. In seinem Zauberberg-Roman verkörpert die Figur des Sanatoriumchefs Hofrat Behrens mit, wie man schreibt, großen vorquellenden, blutunterlaufenden Augen das Davoser Tuberkulose-Business. Zahlungskräftige Kundschaft, ob krank oder nicht, zum Bleiben überreden. Interessantes Marketingkonzept, findet Hoteldirektor Bernardo.
Auch als Hotelbetrieb sind wir daran interessiert, dass Gäste lange bleiben. Die Ärzte waren natürlich da in einer vorteilhaften Position, jemanden krank zu schreiben und eine Krankheit zu finden und entsprechend hier zu behalten.
Aber solche Tricks hat das Schatzalphotel heute natürlich nicht nötig. Allein die Aussicht auf die Berge Graubündens ist atemberaubend. Und als wir an diesem sonnigen, kalten Novembermorgen dann auf dem Balkon eines ehemaligen Krankenzimmers stehen, ist der Zauber auf einmal unübersehbar.
Siehst du das?
Ja.
Das Glitzern?
Ja, das ist ganz feiner Niederschlag.
Ja,
Schnee da.
Wahnsinnig.
Ganz, ganz feine Schneeflocken glitzern da wie Feenstaub in der Bergluft. Kein Zweifel, das muss er also sein, der Zauberberg.
Katrin Hondl war in Davos und hat dort nach der realen Vorlage für Thomas Manns Roman Der Zauberberg gesucht. Jedes Jahr kürt das Kunstmagazin Monopol die 100 einflussreichsten Persönlichkeiten in der Kunstwelt. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Dieses Jahr führt die Rangliste die Choreografin und Regisseurin Florentina Holzinger an. Und die kennen wir. Ihre Stuttgarter Inszenierung von Sancta über religiösen Zwang, falsche Konventionen, löste einen handfesten Skandal aus. Nicht nur, weil nackte Nonnen in der Halfpipe Rollschuh fahren. Echtes und unechtes Blut auf der Bühne, viel nackte Haut ließen den Blutdruck im Parkett ziemlich steigen.
Es ist mir selber ehrlich gesagt von der Bühne aus nicht aufgefallen, dass es so viele Krankmeldungen gab da während unserer Show. Dort die Leute sich dann in der Regel noch einen Schluck Wasser wiederholen und wieder zurückkommen wollen in die Shows. Aber unter uns gesagt, das war überhaupt nicht so geplant, dass so eine Gegenreaktion hervorruft oder so einen Schock oder so etwas Skandalöses an sich hat.
Sagt Florentina Holzinger. An der Berliner Volksbühne hat ihre Aufführung übrigens kaum jemand aufgeregt. Über die beschlossenen Kürzungen des Berliner Senats für die Berliner Kulturinstitutionen haben wir gestern berichtet. Der Etat soll um 130 Millionen Euro schrumpfen. Auch die Theater müssen Millionenbeträge einsparen. Der Deutsche Bühnenverein protestiert heute gegen die drastischen Kürzungen und fordert die Verantwortlichen zum Diskurs auf Augenhöhe auf. Die Kultur werde in Berlin langfristig Schaden nehmen, sagt Claudia Schmitz. Das ist die geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins. Der überwiegende Teil des Budgets sei gebunden für Personal und Infrastruktur. Auch das Netzwerk Tanzraum Berlin kritisiert die Kürzungen und lehnt sie ab. Als progressive Kultureinrichtungen, die sich für den Abbau von Barrieren im Kulturbereich und für gelebten gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen, verurteilen wir diesen provinziellen Haushaltsentwurf aufs Schärfste, schreiben sie. Das Netzwerk Tanzraum Berlin und Zeitgenössischer Tanz Berlin e.V. haben das heute verfasst. Diese Melodie kennen wir. Der im englischen Surrey geborene Gitarrist Vic Flick wurde in den 60er Jahren durch das ikonische James-Bond-Thema berühmt. Es gilt auch dank seines Gitarrenriffs als eine der bekanntesten Melodien der Filmgeschichte. Vic Flick ist im Alter von 87 Jahren bereits am 14. November gestorben. Er war Leadgitarrist und das Stück erklang zuerst in James Bond 007 Jagd Dr. No.
Ja, und mit diesen Klängen geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über den geplanten Stellenabbau beim Autobauer Ford in Deutschland. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.